Es muss kein Tag sein, kein Moment. Das kann ein Leben sein. Es ist so gut wie das andere. Es gibt da kein System. Aber ich glaube, jeder Mensch muss eine Bekehrung erlebt haben. Es muss kein Tag sein, kein Moment. Das kann ein Lebensabschnitt sein. Aber wo er bewusst sich entschieden hat, ich höre auf mit einem Leben ohne Gott und ich möchte mein Leben mit Gott leben. Diese Umkehr, die muss irgendwo stattfinden. Und manchmal speziell bei denen, wo es drastisch verläuft, ist oft anfangs eine Riesenfreude auch da. Der erzählt jedem von seiner Bekehrung, von seinem Erlebnis mit Gott. Und das ist die sogenannte erste Liebe. Und das ist etwas Wunderschönes. Neue Christen, die wissen zwar noch nicht viel, was die Bibel anbelangt, aber sie kennen den, der sie erlöst hat, Jesus. Und darum haben sie auch was zu sagen. Und ich genieße das immer, wenn so frische Christen, wie man sagt, ja, ihr Zeugnis geben, davon reden. Aber die meisten von uns werden das auch kennen. Über die Jahre wird diese Freude oft abgelöst von einer Selbstverständlichkeit. Wenn nicht sogar von einer Gleichgültigkeit. Und wir finden uns dann oft in einer ähnlichen Lage, wie auch der Gemeindevorsteher, bereits in der Bibel, in der Kirche zu Ephesus. Schlag mal auf Offenbarung Kapitel 2. Dieser Brief ist geschrieben, da hat Jesus 7 Briefe dichtet. Und Johannes hat sie aufgeschrieben. Und diese Briefe sind gerichtet an Gemeinden oder noch genauer an die Vorsteher der Gemeinden. Und da lesen wir in Offenbarung Kapitel 2, schreibt Jesus Folgendes, Vers 1. Dem Engel der Gemeinde in Ephesus schreibe, dem Engel. Engel heißt auch Botschafter. Das heißt, was ist, was Engel heißt? Messenger, ein Botschafter. Und dieser Brief ist an den Botschafter der Gemeinde in Ephesus geschrieben. Also wahrscheinlich an den Gemeindevorstehenden. Dies sagt der, der die 7 Sterne in seiner Rechten hält, der inmitten der 7 goldenen Leuchter wandelt. Das ist Jesus Christus. Jetzt, was sagt Jesus über diesen Mann bzw. über diese Gemeinde? Ich kenne deine Werke und deine Mühe und dein Ausharren. Und dass du Böse nicht ertragen kannst, und du hast die geprüft, die sich Apostel nennen und es nicht sind, und du hast sie als Lüge befunden. Und du hast Ausharren und hast vieles getragen um meines Namens willen und bist nicht müde geworden. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. In Vers 5 schreibt er, denke nun daran, wovon du gefallen bist, und tue Buße, und tue die ersten Werke. Wenn aber nicht, so komme ich dir und werde deinen Leuchter von deiner Stelle wegrücken, wenn du nicht Buße tust. So weit, so gut. Dieser Brief, geschrieben an den Gemeindevorsteher, beziehungsweise an die Gemeinde, da sagt Gott Folgendes. Er sagt zu diesem Vorsteher, du bist ein tüchtiger Mann. Du bist ein eifriger Arbeiter. Er sagt, ich kenne deine Werke, deine Mühe und ich kenne dein Ausharren. Du hast das Böse nicht getragen, du hast die geprüft, die sich Apostel nennen, das heißt, falsche Lehrer wurden geprüft und entlarvt und auch konfrontiert. Diese Gemeindeleiter war biblisch korrekt. Er war in seiner Lehre kompromisslos. Er ist nicht müde geworden. Er hat nichts halbherzig getan. Und ich bin sicher, die Gemeindemitglieder waren alle sehr beeindruckt von ihrem Gemeindevorsteher, von seinem Engagement, seiner Erfahrung, seinem geistlichen Verständnis. Seine Lehre war biblisch, klar und überzeugend. Niemand hätte etwas bemerkt. Diese Gemeinde hatte gute Werke, sie bemühte sich und sie hat auch Durchhaltevermögen gehabt, ausharren. Wenn eine Gemeinde, da würde ich dazugehören wollen, wenn man die so ansieht, wenn eine Gemeinde so wäre, wäre eine Gemeinde, wo ich sage, also, das ist eine Gemeinde, ein Vorbild. Die haben Werke, gute Werke, mir ausharren. Jetzt merkt euch diese drei Worte und geht mit diesen drei Worten, lasst den Finger hier drinnen, aber geht zum 1. Thessalonicher Kapitel 1. Die Gemeinde in Thessaloniki, in Griechenland, wurde so angesprochen. Paulus schreibt dann im Brief, Kapitel 1, Vers 2, wir danken Gott allezeit für euch alle, indem wir euch erwähnen in unseren Gebeten und unablässig vor unserem Gott und Vater, und jetzt hört zu, an euer Werk des Glaubens gedenken und die Bemühungen der Liebe und das Ausharren der Hoffnung. Das sind dieselben drei Worte wie in der Gemeinde zu Ephesus. Werke, Bemühungen, Ausharren. Selben drei griechische Worte, auch im Deutschen. Aber es ist ein großer Unterschied. Die Gemeinde in Thessaloniki hatte das Werk des Glaubens. Sie hatten Bemühungen der Liebe und sie hatten das Ausharren in der Hoffnung. Die Gemeinde in Ephesus hatte Werke, Bemühungen und Ausharren. Wisst ihr, was der Maßstab für geistliche Reife ist? Nicht Werke, Bemühungen und Ausharren, sondern Glaube, Hoffnung und Liebe. Das ist der Unterschied zwischen diesen beiden Gemeinden. Diese drei sind der Maßstab für geistliches Wachstum und Reife. Darum sagt Paulus in 1. Korinther 13, Vers 13, nun aber bleibt Glaube, Hoffnung und Liebe, diese drei, aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Wenn jemand nur Werke, Bemühungen und Ausharren hat, das sieht äußerlich recht gut aus. Aber es besteht eine große Gefahr, nämlich die von Matthäus 7. Schlag mal auf. Matthäus 7, Vers 22 und 23. Matthäus 7, 22. Da spricht der Herr Jesus und sagt, viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht durch deinen Namen geweissagt, durch deinen Namen Dämonen ausgetrieben und durch deinen Namen viele Wunderwerke getan? Und dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch niemals gekannt, weicht von mir, ihr Übeltäter. Die Gefahr ist, dass man sich nur mit Werke, Bemühungen profiliert und dabei vergisst, worum es geht, nämlich um Glaube, Hoffnung und Liebe. Und das Schlimme bei der Sache ist das, und darum ist mir das wichtig, in dieser Gemeinde in Ephesus, der Gemeindeleiter hat schwer gearbeitet, keine Frage. Aber was schlimmer ist, er hat seine Veränderung selbst nicht bemerkt. Er war beschäftigt in seinem christlichen Dienst und merkte nicht, wie er dabei die erste Liebe verloren hat. Er war beschäftigt mit Verkündigung, Seelsorge. In der Gemeinde, im Missionswerk funktionierte alles, aber die intime Beziehung zu Jesus hat gefehlt. Die war nicht mehr da. Der Dienst wurde zum Ersatz für die Christusbeziehung. Und da könnt ihr beten für Menschen wie mich, für Menschen wie der Stefan, Daniel, andere hier, die in der Verkündigung stehen. Das ist eine ganz große Versuchung, dass man den Dienst zum Ersatz macht für die persönliche Beziehung mit Jesus Christus. Weil man tut ja sowieso, was Gott gefällt. Und dabei steht man unter Gefahr, gar nicht zu bemerken, wie man die erste Liebe verliert. Er war mehr abhängig von der Anerkennung anderer Menschen als von der Anerkennung Jesu. Und diese Gefahr liegen speziell vollzeitliche sogenannte Diener im Reich Gottes. Und wisst ihr, was Jesus zu diesem Mann sagt, zu dieser Gemeinde? Gehen wir nochmal zurück zur Offenbarung. Er sagt Folgendes zu diesem Gemeindeleiter. Er sagt, ja, in deiner Gemeinde ist allerhand los. Es geschehen gute Dinge. Du bist sehr beschäftigt. Ihr macht Kindergottesdienst, Altenbetreuung und Jugendstunde. Ihr sendet Missionare aus. Aber es ist nur ein Problem. Ich kenne dein Herz. Und du hast die erste Liebe verlassen. Und dann sagt er in Vers 5, denke nun daran, wovon du gefallen bist. Ein Mann, der die erste Liebe verliert, ist ein gefallener Mann. Denke, wovon du gefallen bist. Jesus sagt, du verbringst keine Zeit mehr mit mir. Gib keine Flirts mehr, keine Spaziergänge mehr. Du bist nur noch beschäftigt. Dass du es nicht einmal merkst, wie wir auseinanderkommen, geschieht auch in Ehebeziehungen. Da geht es über Jahre, geht es dahin und dahin und dahin und beide merken gar nicht, wie sie auseinanderleben. Das kommt vor. Und das kommt auch vor in unserer Beziehung zu Jesus Christus. Ich nenne das den versteckten Tod. Wisst ihr, was wir von Simson im Alten Testament lesen, im Richter 16, kannst du nachlesen? Der Herr war von ihm gewichen, aber er merkte es nicht. Er hat es nicht mal gemerkt. Weil er hat sowieso nicht mehr mit ihm gelebt. Und darum müssen wir als Brüder und Schwestern in Christus uns gegenseitig davor warnen. Und wenn man beim Bruder und Schwester das feststellt, muss man ihm zu ihm gehen und sagen, du, ich möchte sagen, wie steht es mit deiner ersten Liebe? Ich möchte euch auch ermutigen, wenn ihr zum Beispiel Bekannte trefft, wo ihr wisst, der hat mal angefangen mit Christus, der hat ihn Jahre nicht getroffen, stellt die Frage, wie geht es dir in deiner Beziehung zu Jesus? Genauso. Wisst ihr, dass die wenigsten Christen das tun? Christen fragen mich zwar, wie es am Bauernhof läuft, wie es meiner Frau geht und so weiter, ist ja nicht schlecht. Aber nur ganz wenig haben mich je gefragt, wie geht es dir eigentlich in deiner Beziehung zu Jesus? Stellt diese Frage einander, die sind wir uns schuldig. Ich stelle die öfter mal. Und die Leute sind immer sehr überrascht, aber auch sehr dankbar dafür. Jetzt sagt Jesus, wenn du die erste Liebe verloren hast, er gibt uns drei Schritte, was wir dann tun müssen. Vers 5. Lesen wir Vers 4 nochmal. Ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verloren hast. Vers 5. Denke nun daran, wovon du gefallen bist. Erstens. Zweitens, tue Buße. Und drittens, tue die ersten Werke. Drei Dinge. Denke daran, wovon du gefallen bist. Das ist Selbsterkenntnis. Prüfe dich selbst. Da gibt es eine super Prüfung in der Bibel. Schlag das bitte auf 2. Korinther 13, Vers 5. 2. Korinther, Kapitel 13 und Vers 5. Das ist die Prüfung für die Selbsterkenntnis. Wenn ich euch wir machen eine Abschlussprüfung jetzt von dieser Woche. Das ist die Prüfung hier. 2. Korinther, Kapitel 13, Vers 5. Prüfet euch, hier ist die Prüfung, ob ihr im Glauben seid, untersucht euch. Du bist jetzt dein eigener Doktor. Untersuch dich selbst. Und was ist die Prüfung? Oder erkennt ihr euch selbst nicht, dass Jesus Christus in euch ist? Es sei denn, du bist durchgefallen. Erkennst du nicht, dass Jesus in dir lebt? Wenn du das nicht erkennst, bist du durchgefallen, hast du Prüfung nicht bestanden. Das sagt Paulus hier. Das ist die Prüfung der Selbsterkenntnis. Wo stehe ich? Erkenne ich nicht, dass Jesus in mir lebt? Dass ich eine Beziehung zu ihm habe? Dass er mein Herr ist? Das ist das Erste, was er uns sagt. Das sollten wir erkennen. Das heißt, denke, wovon du gefallen bist. Zweitens, tue Buße. Das heißt, kehre um zu mir. Du hast jetzt die letzten Monate oder Jahre, hast du nur gelebt und die Dinge getan, von mir aus auch richtige Dinge, aber du hast sie ohne mich getan. Du hast aus eigener Kraft gelebt. Kehre um und beginn wieder mit mir zu leben. Komm zu mir, kommet her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Und ich will euch Ruhe geben. Das ist dieses Umkehren zu ihm, dieses Bußetun. Und drittens, sagt er, tue die ersten Werke. Was war dein erstes Werk in deiner Beziehung zu Jesus? Du hast ihm einfach vertraut. Am Anfang deines Lebens kamst du, wann immer du mit Jesus begonnen hast, bist du zu Jesus gekommen und hast gesagt, Jesus, ich vertraue dir, komm in mein Leben, vergib meine Sünde, errette mich und sei mein Leben. Das ist Vertrauen. Schlag auf Johannes 6, dort wird dieses Werk beschrieben. Werk nicht im Sinne von einer Tat, sondern ein Werk im Sinne von Vertrauen. Johannes 6, Vers 28, ist ein wichtiger Vers, unterstreicht euch den Lehrenden auswendig, denn es gibt eine Verwirrung über Werke. Viele glauben, sie werden aus Werke gerettet. Man muss tun. Und manchmal, wenn man die Bibel liest, bekommt man diesen Eindruck.
6 Vers.
Da sagt Jesus, in Johannes 6, Vers 28, da sprachen sie zu ihm, die Jünger zu Jesus, was sollen wir tun, damit wir die Werke Gottes wirken? Die anderen, sie fragen, was sollen wir tun, was Gott gefällig ist? Jesus antwortete und sprach zu ihnen, dies ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. An Jesus glauben ist unser Werk. Über dieses Wort Glauben finde ich es heute nicht mehr ein sehr geschicktes Wort. Glauben ist manchmal so, ja, man glaubt an etwas oder an jemand. Das bessere Wort für Glauben ist Vertrauen. Und ich möchte euch auch bitten, wenn ihr zum Beispiel jetzt auf Einsatz geht, verwendet nicht so sehr das Wort Glauben. Das wird falsch assoziiert in unseren Gehirnen heute. Glauben, ja, du kannst ja irgendwas glauben, aber Vertrauen, was ist der Unterschied zwischen Glauben und Vertrauen? Vertrauen ist sofort persönlich. Vertrauen hat einen persönlichen Bezug. Beim Wort Glauben ist heute in unserem Sprachgebrauch dieser persönliche Bezug oft nicht mehr gegeben. Darum ist das Wort Glaube nicht mehr so geschickt, wenn man es so verwendet, wenn man so redet. Also was ist das erste Werk? An Gott glauben, ihm vertrauen. Vertrau einfach wieder mir. Das müssen wir tun, wenn wir die erste Liebe verloren haben. Also Selbsterkenntnis, prüfe dich, erkennst du nicht, dass Christus in dir ist? Zweitens, kehr um, rechne wieder mit mir. Und drittens, vertraue mir. Ich werde es tun. Lebe in dieser kindlichen Abhängigkeit wieder zu dir, so wie am Anfang. In anderen Worten, und das ist, glaube ich, das Geheimnis, wenn man die erste Liebe verloren hat, und ich glaube, das tut jeder, ich bin mir nicht sicher, vielleicht liege ich falsch, hoffentlich liege ich falsch, aber ich glaube, dass jeder mal diese erste Liebe verliert, das ist aber keine Tragik, solange du die zweite Liebe entdeckst. Wichtig ist, die zweite Liebe wieder zu finden. Und wenn du die verlierst, die dritte zu finden. Und wenn du die verloren hast, die vierte. Sich immer wieder verlieben, neu Jesus Vertrauen mit ihm rechnen. Und das Schöne ist, die zweite Liebe ist nicht von geringerer Qualität als die erste. Die erste ist vielleicht impulsiver, aber die zweite ist anhaltender und tiefer. Auch in unserem Eheleben muss ich sagen, so mit Hannelore, wir über die Jahre, das geht nicht immer so, das geht nicht so bergauf. Ich kann heute sagen, ich glaube, dass wir uns mehr lieben als vor 20 Jahren. Aber es geht nicht so. Das geht mal so, dann stagniert es mal, ist mal wenig los und dann verliebt man sich wieder neu. Stagniert es wieder, dann verliebt man sich wieder neu. Das Problem ist, bei vielen Partnerschaften, bei vielen Ehen auch, die erste Liebe ebbt ab, das ist immer so, und dann versucht man nicht mehr im selben Partner die zweite Liebe zu finden, sondern man sucht einen neuen Partner. Dann entdeckt man mit dem neuen Partner wieder diese erste Liebe und wenn die abflacht, muss wieder einen neuen suchen. Seht ihr, das ist ja, was man andauernd sieht. Bis man ein gewisses Alter hat, dann weiß man, man findet keinen mehr, dann bleibt man bei dem. Aber wisst ihr, was viel spannender ist? Wenn man mit demselben Partner, nicht immer die erste Liebe kannst du nicht immer entdecken, aber die zweite. Und die zweite ist von tieferer Qualität. Und das ist das Schöne daran. Und so geht es uns auch im Leben mit dem Herrn Jesus. Du brauchst nicht einen neuen Gott finden. Du brauchst nicht eine neue Aufregung suchen. Du musst nur die zweite Liebe mit demselben Gott entdecken. Und das ist das Spannende am Christsein. Ist es manchmal schon so gegangen, dass du von mir aus aus der Predigt gehört oder du hast die Bibel gelesen oder du hast etwas erlebt oder was hat hier mit Jesus und du hast eine Erkenntnis und du bist so überglücklich, weil du jetzt etwas erkannt hast, es kommt dir vor, du hast es das erste Mal im Leben erkannt und dann denkst du, jo, vor 5 Jahren habe ich das auch schon mal erkannt und in 5 Jahren erkennst du wieder dasselbe. Und es ist wieder neu und spannend, weil es auf einer anderen Ebene ist. Es ist immer dieselbe Erkenntnis. Aber immer wieder, als ob du es zum ersten Mal erlebst. Sieh dir, das ist das, was ich meine mit zweiter, dritter, vierter Liebe. Und das ist auch der Fall mit Jesus Christus. Auch bei ihm. Ab und zu geht es mir so, dass ich ihn einfach wieder neu schätzen lerne, ihm danke für den, wer er ist. Und ich lese einen Bibelvers und mir kommt vor, ich hatte mein Leben noch nie gelesen. Dabei habe ich ihn schon 10-mal gelesen. Aber der ist mir noch nie, so hat Jesus noch nie zu mir geredet. In seinem Wort. Seht ihr, das ist immer wieder neu. Und Beziehungen werden deshalb nicht alt. Aber sie brauchen auch Arbeit in dem Sinn. Man muss in Beziehung investieren. Jede Beziehung, in die man nicht investiert, wächst auseinander. Und das ist auch mit Christus so. Rein automatisch wird kein Mensch reif in Christus. Und rein automatisch wird keine Ehe erfüllt und schön. Das ist eine Illusion. Man muss investieren in eine Beziehung. Aber es lohnt sich immer. Und erinnert euch, was ist das Größte, was wir in der Beziehung geben können? Die Zeit. Und das war das Problem bei dem Gemeindevorsteher in Ephesus. Er hatte keine Zeit mehr mit Jesus. Und Jesus sagt, du machst wunderbare Sachen, aber mein Freund, du hast die erste Liebe verloren. Nun, dieses neue Entdecken der ersten Liebe nennt das Neue Testament auch erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Das ist eine andere Formulierung von derselben Sache. Aber schlagt auf Epheser Kapitel 5 und Vers 18. Ich möchte jetzt ein paar Takte sagen über die Fülle des Geistes, weil es genau hier in diesem Kapitel hineinpasst. Epheser 5 und Vers 18. Da lesen wir. Und berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet voller Geist. Oder eine andere Übersetzung, werdet erfüllt mit dem Heiligen Geist. Was bedeutet das? Wie ist ein Mensch, wenn er erfüllt ist mit dem Heiligen Geist? Übrigens ist interessant hier, seht ihr den Zusammenhang? Er sagt, berauscht euch nicht mit Wein, sondern, man könnte sagen, berauscht euch mit dem Heiligen Geist. Füllt euch nicht mit Wein ab, sondern füllt euch mit dem Heiligen Geist ab. Und das ist eine interessante Verbindung, weil, geht mal zu Apostelgeschichte Kapitel 2. Apostelgeschichte 2 ist Pfingsttag. Das war die Geburt der Kirche. Hier wurde die Kirche geboren. Als die ersten Gläubigen erfüllt wurden mit dem Heiligen Geist. Und da ist es hochinteressant wieder, das möchte ich euch zeigen. Apostelgeschichte 2, Vers 4. Und sie wurden alle mit Heiligem Geist erfüllt. Hier wurden sie gefüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, mindestens 15 verschiedene, hier in diesem Fall, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Und wisst ihr, was die anderen sagten? Die anderen sagten im Vers 13, andere sagten spottend, sie sind voll süßen Weines, die haben sich vollgesorgt. Schon wieder gefüllt mit dem Geist in Verbindung mit Wein. Warum? Weil, es ist interessant, das Wort erfüllt mit dem Geist, lesen wir 9-mal in der Apostelgeschichte. Aber dieses Wort erfüllt wird nicht nur verwendet, wenn Gott jemanden mit seinem Geist erfüllt, sondern Apostelgeschichte 3, Vers 10 lesen wir, das Volk wurde mit Erstaunen erfüllt. In Kapitel 5 lesen wir, die Sadduzäer waren von Eifersucht erfüllt. Apostel 10 lesen wir, er war von Furcht erfüllt. Und in Apostel 13 lesen wir, sie waren von Freude erfüllt. Jetzt, wie weißt du zum Beispiel, dass ein Mensch mit Erstaunen gefüllt ist? Weißt du das, indem er hier steht und sagt, liebe Damen und Herren, ich möchte bekannt geben, ich bin mit Erstaunen gefüllt. Wie weiß man, dass ein Mensch von Freude erfüllt ist? Meine Lieben, ich möchte euch sagen, ich bin heute voll Freude, nur wie ihr es wisst. Wie wissen wir es, wenn jemand von Freude erfüllt ist? Weil es ausstrahlt. Wenn da jemand lachend durch den Hof geht, da weiß ich, ja, Freude, aus welchem Grund auch immer. Wenn man mit etwas erfüllt ist, dann ist man dominiert oder kontrolliert von dieser Emotion, ob es Eifersucht, Freude oder Staunen ist. Nun, was heißt es, erfüllt zu sein mit dem Heiligen Geist? Es heißt, dass ich kontrolliert, dominiert bin vom Heiligen Geist. Wie weiß ich, wenn ein Mensch betrunken ist? Nicht indem er hier steht und sagt, meine Herren, ich bin betrunken, damit ihr informiert seid. Nein, wenn jemand betrunken ist, ich habe schon viele gesehen, mich selber leider eingeschlossen, aber ich habe in einer Bar gearbeitet, wo ich meine Frau kennengelernt habe auch, da habe ich viele Besoffene gesehen. Und einen Besoffenen erkennt man relativ einfach, prinzipiell an drei Dingen. Am besoffenen Herr kennst du, so wie er geht. Wenn er auf die Toilette geht, dann zielt er auf die Tür und klappt es meistens. Aber er geht nicht gerade, er wankt. Das ist das Erste, wie er geht. Zweitens, wie er redet. Wenn jemand besoffen ist, dann das wird nicht mehr so schnell und klar, wird ein bisschen undeutlich. Und drittens, wie er riecht oder stinkt. Also übrigens, ein Betrunkener wurde mal von der Polizei angehalten und der Polizist hat gesagt, ich bitte Sie, dass Sie da reinblasen. Er hat gesagt, ich kann nicht blasen, ich habe Asthma. Ich sage, okay, dann müssen wir halt Bruder abnehmen. Na, geht auch nicht, ich bin ein Bruder. Dann sage ich, ja, dann muss halt auf diesen Strich entlang gehen. Na, kann ich auch nicht, ich bin besoffen. Aber einen Mann, der erfüllt ist mit Wein, erkennst du an drei Dingen. So wie er geht, so wie er redet und so wie er riecht. Weißt du, wie du einen Menschen erkennst, der gefüllt ist vom Heiligen Geist? An denselben drei Dingen. So wie er geht, wie er wandelt, so wie er redet und so wie er riecht. Bevor ihr jetzt die Geistlichkeit eures Nachbars feststellt, muss ich ein paar Taktik zu sagen. So wie er geht, was heißt das? Galater 5,16 lesen wir, wandelt im Geist. Wandeln heißt gehen. Wandelt im Geist, so wie du lebst. Epheser 5, Vers 2, wandelt in der Liebe. Wenn Menschen sich annehmen, wenn wir anfangen, Menschen einfach anzunehmen, mal wie sie sind und sie gerne haben, da merkst du, der ist erfüllt vom Heiligen Geist. Kolosser 4, Vers 5, wandelt in Weisheit. Wenn ein Mensch nicht einfach immer dumme, schnelle, unkluge Entscheidungen trifft, sondern lernt, vernünftig zu entscheiden, erkennst du, wer ist erfüllt vom Heiligen Geist. Epheser 5, Vers 8, wandelt als Kinder des Lichts. Wir sollten ein Leben führen, das transparent ist. Übrigens, das ist mir wichtig. Lerne, transparent zu leben. Das heißt, lebe so, ohne Geheimnisse. Weil das Geheimnis, das du niemand erzählst, das ist der Bereich, in den du fallen wirst. Das ist fast ein Gesetz, das ist fast immer so. Der Bereich, den du für dich behältst, in dem Bereich wirst du straucheln. Lebe als Kinder des Lichts, transparent, offen. Das ist der beste Schutz. Sei ehrlich mit deinen Stärken und Schwächen. Also wie er geht. Zweitens, wie er redet. Faszinierend in der Apostelgeschichte. Immer wenn die Gläubigen erfüllt wurden vom Heiligen Geist, redeten sie. Das ist fast immer im selben Satz. Sie wurden erfüllt vom Heiligen Geist und sie redeten von Jesus Christus. Die Apostel zu Pfingsten wurden erfüllt vom Heiligen Geist, haben in 15 verschiedenen Sprachen geredet und Paulus hat gepredigt. Du kannst nachschauen, ich habe hier 10 Stellen. Jedes Mal dasselbe. Faszinierend. Und wie er riecht. Schlag auf 2. Korinther 2. 2. Korinther, Vers 2. Kapitel 2 meine ich und Vers 14. Gott aber sei Dank, der uns alle Zeit im Triumphzug umherführt in Christus und den Geruch seiner Erkenntnis an jedem Ort durch uns offenbart. Denn wir sind ein Wohlgeruch Christi für Gott unter denen, die errettet werden und unter denen, die verloren gehen. Den einen ein Geruch vom Tod zum Tode, den anderen aber ein Geruch vom Leben zum Leben. Und wer ist dazu tüchtig? Das heißt, an den Christen erkennst du, so wie er schon riecht. Das heißt, wir sollten gut riechen, Seife nehmen und was dazu gehört. Das heißt, wenn du unter Menschen bist, sollten Menschen erkennen, der hat was. Entweder die Menschen stören sich daran, weil sie von Gott nichts wissen wollen, oder die Menschen sind angezogen, weil sie merken, du kennst Gott. Das ist der Wohlgeruch. Den einen zum Tod, den anderen zum Leben. Und das bedeutet es, erfüllt zu sein mit dem Heiligen Geist. Ich schließe jetzt noch mit einem Artikel von Louis Palau. Habt ihr von Louis Palau schon gehört? Einige von euch schon? Louis Palau ist eigentlich, man nennt ihn auch der Billy Graham der südlichen Hemisphäre. Der südlichen Halbkugel ist Louis Palau so bekannt wie Billy Graham in unseren Breitengraden, er hat bereits zu sicher 15 Millionen Menschen geredet. Er war in 70 Nationen der Welt und er erreicht hunderte Millionen Menschen durch sein Radio und Fernsehen sprachen. Und als ich in Australien mal war, in Brisbane, dort gepredigt, da habe ich eine Zeitschrift entdeckt und da stand vorne drauf, The day I received, I was filled with the Holy Spirit. Am Tag, als ich mit dem Heiligen Geist erfüllt wurde. Und das hat mich sofort interessiert. Und das war ein Artikel von Luis Palau. Ich lese euch jetzt kurz vor, was er da geschrieben hat. Immer wenn bekannte Prediger unsere Gemeinde in Argentinien besuchten, befragten ich und meine Freunde diese Männer Gottes. Wie kann ich Versuchungen widerstehen? Wie kann ich ein heiliges Leben führen? Lest ihr die Bibel? Fragt mich der Prediger. Ja, wir stehen dazu jeden Tag um 5 Uhr morgens auf. Schön. Aber bezeugt ihr Jesus zu anderen Menschen? Ja, wir verteilen Traktate, halten Kindergottesdienst, sogar Straßenevangelisationen. Ja, betet ihr denn auch? Wollte er wissen. So erzählten wir ihm von unseren 24-stündigen Gebetstreffen, die wir abhalten. Wir brachten uns beinahe um. So sehnten wir uns danach, heilig zu sein. Unsere Frustration war offensichtlich. Ich war nahe daran, mein Christenleben aufzugeben. Ich war müde von dem andauernden Kämpfen und Versuchen, besser zu werden. Dann, eines Tages, sah ich einen Film von Billy Graham. Obwohl er vor einer Menge von 10.000 Menschen predigte, schien es, als ob er nur mich im Visier hatte, als er Epheser 5,18 zitierte, seid, werdet erfüllt mit dem Heiligen Geist. Ich wusste, das ist mein Problem. Ich war nicht erfüllt mit dem Heiligen Geist. Darum hatte ich zwar Eifer und Hingabe, jedoch kaum Frucht oder Sieg. Wann würde das enden? Ich reiste dann in die Vereinigten Staaten und besuchte die Multnomah Bibelschule in Portland, Oregon. Das erste Seminar war für mich besonders hart. Der Professor mit dem Fach Geistliches Leben frustrierte mich besonders, als er ständig Galater 2,20 zitierte, ich lebe, aber nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Ich war immer noch frustriert, weil ich nicht fähig war, ein Leben in der Fülle und der Freiheit zu leben, wie ich es bei manch anderen Christen sah. Mein geistliches Leben schien mir wie die Besteigung einer sehr steilen Wand. Ich krallte mich an jedem Griff, nur um dann noch weiter abzurutschen. Ich fühlte mich wie ein Heuchler. Ich war neidisch, eifersüchtig und selbstsüchtig. Ich war eingebildet und verglich mich heimlich mit anderen Predigern. Ich fühlte mich gemein und kleinkariert, aber ich konnte es nicht ändern. Aber statt, dass ich Gott erlaubte, meinen Stolz zu durchbrechen, entschied ich, dass diese Bibelstelle Galater 2,20 eine sich selbst widersprechende Passage ist. Wann immer Sprecher von außen kamen, saß ich in der letzten Reihe im Vortragsraum und wehe denen, wenn sie mich dazu zwangen, aufzupassen. Wenn sie gut waren, belohnte ich sie durch meine Aufmerksamkeit. Kurz vor Weihnachten kam ein Sprecher und predigte darüber, dass Mose 40 Jahre brauchte, um zu erkennen, dass er ein Nichts war. Durch den brennenden Busch, wahrscheinlich ein gewöhnlicher Haufen von trockenem Geäst, sprach Gott zu Mose, Mose, ich brauche keinen hübschen Busch, ich brauche auch keinen gebildeten Busch, ich brauche nicht mal einen talentierten Busch, jeder alte Busch ist gut genug, solange ich im Busch bin. Zum ersten Mal in meinem Leben erkannte ich, dass ich nichts anderes bin als ein wertloser, unbrauchbarer Haufen trockener Äste. Ich kann nichts tun für Gott. All meine Belesenheit, mein Studium, meine Fragen, mein Versuch, so gut wie andere zu sein, war wertlos. Alles in meinem Dienst ist wertlos, es sei denn Gott im Busch. Und der Sprecher schloss mit Galater 2,20. Und plötzlich erkannte ich den Sinn und alles fiel auf seinen Platz. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Ich rannte zurück auf mein Zimmer und fiel auf meine Knie. Herr, jetzt verstehe ich, betete ich laut. Das ganze Christsein ist nicht ich, sondern Christus durch mich. Es geht nicht darum, was ich für dich tun kann, sondern vielmehr, was du tun kannst durch mich. Gott musste noch viel verbrennen in meinem Leben, aber er hatte endlich die Kontrolle darüber. Ich wollte nicht, dass ich mein Selbstbewusstsein darauf setze, ein besserer Pfarrer oder Prediger zu werden. Er wollte nur, dass ich in Abhängigkeit zu Christus lebe. Dieser Tag war der intellektuelle Wendepunkt in meinem geistlichen Leben. Ich erkannte, worum es geht. Ich habe alles, wenn ich Christus habe. Als ich diese Geschichte las vor Jahren, da hatte ich echt Tränen in den Augen, weil das ist meine Geschichte. Ha, genau. Und Louis Ballau übrigens, wisst ihr, wer der Sprecher war zu Weihnachten? Das war Major Thomas. Und durch seine Predigt, das hat sein Leben verändert. Und vor 3 Jahren habe ich gemeinsam mit Louis Ballau in Eidlingen gepredigt, habe ihn kennengelernt, ein ganz lieber Mann, und habe ihm von dieser Geschichte erzählt. Und er hat gesagt, danke dafür, ich muss wieder neu zurückfinden. Seht ihr, wir alle laufen Gefahr, alles wieder selbst zu tun. Und dabei verlieren wir die erste Liebe. Das ist der Schlüssel dafür. Es ist Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Jetzt machen wir Pause, bis 10 vor, 10 Stunden.